Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Annie Ernaux, Édouard Louis oder Didier Eribon, das waren so die ersten, die in den letzten Jahren von ihrem Bildungsaufstieg, von ihrer Herkunft erzählt haben und von den komplexen Konflikten, die es erzeugt, wenn jemand seine soziale Klasse verlässt. Auch bei uns sind dazu schon einige viel beachtete Romane erschienen. Christian Baron fällt mir ein oder Denise Ode. Und jetzt in diesem Frühjahr kommt nochmal ein ganzer Schwung an neuen Titeln dazu. Und Miriam C. aus der Lesart-Redaktion hat sich da durch die Stapel gelesen. Was ist denn Ihr erster Eindruck? Warum ist das überhaupt so ein großes Thema, dass da immer noch dauernd Bücher drüber geschrieben werden?
Ja, das ist eigentlich die spannende Frage, ne? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen Grund auszumachen gibt, warum diese Themen Herkunft, Identität, die beschäftigen uns ja in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft und auch in verschiedenen Bereichen der Literatur. Und ich glaube, da gibt es teilweise unterschiedliche Motivationen dafür. Was ich jetzt mit Blick auf die Romane, also gerade auf dieses belletristische Segment interessant finde, ist, dass dieser Roman zu so einem prominenten Identitätswerkzeug geworden ist in den letzten Jahren. Also der Roman, das ist ja eigentlich ein sehr langsames Medium. Ja, es dauert Jahre, den zu schreiben, dann dauert es auch ein paar Stunden, den zu lesen. Und gerade in diese langsame Form, da gießt man jetzt das Nachdenken über Identität, also eigentlich über ein Konstrukt, von dem man ja sagt, dass es immer fluider, auch immer wechselhafter vielleicht wird. Also wenn ich da so eine kleine Diagnose jetzt draus ableiten müsste, dann zeugen für mich doch diese Romane über Identität, über Herkunft nach, von so einem Bedürfnis nach Aussagen, von Dauer, von Langsamkeit und vielleicht ja auch von einer gewissen Gründlichkeit so in unserer Medienlandschaft und unserer Gegenwart.
Und das sind ja jetzt die Autoren, die Sie mitgebracht haben und deren Romane, das sind ja offenbar alles so mehr oder weniger aus einer Generation, also sagen wir mal zwischen 1980 und 90 geboren. Was haben die noch für Gemeinsamkeiten, außer dass man jetzt Generation Herkunft draufschreiben kann?
Ich habe mir noch angeschaut, das sind alles AutorInnen mit einem sogenannten Migrationserbe. Also natürlich erzählen alle möglichen Romane über Herkunft. Ja, auch eben diese Kindheit auf dem Dorf oder so ein Bildungsaufstieg, der einen voll den Eltern entfernt. Das sind auch beliebte Themen der Gegenwart, da geht es auch um Herkunft. Aber Stimmen, um die man sich in letzter Zeit, und ich finde auch vollkommen zu Recht, an einigen Stellen auf dem Buchmarkt bemüht hat, in Agenturen oder in Verlagen zum Beispiel, das sind AutorInnen, die in Deutschland geboren sind, auch hier aufgewachsen sind, aber die Eltern eben nicht. Und das meint man mit diesem Migrationserbe. Manchmal nennt man das auch postmigrantische Literatur. Und die AutorInnen hier in diesen Büchern, die machen alle deutlich, dass die Migrationserfahrung, also eigentlich von der vorangegangenen Generation, dass die immer noch einen großen Einfluss hat auf das Selbstbild, die Haltung zur Welt eben von der nachfolgenden Generation.
Und wie schreiben die jetzt über dieses Migrationserbe?
Ja, also ein großer Block von diesem Schreiben über Herkunft, das sind immer noch die autofiktionalen Romane, also Romane, die eine Hauptfigur haben, die ziemlich viele Ähnlichkeiten hat mit dem Autor, mit der Autorin selbst. Und diese Hauptfigur, die erzählt dann aus der Ich-Perspektive, sodass man immer wieder beim Lesen geneigt ist, ja Autorin und Erzählinstanz gleichzusetzen. Und dieses autofiktionale Schreiben, das ist kein ganz neuer literarischer Trend, aber ich finde, es findet sich gerade verstärkt unter JournalistInnen. Lynn Hirse zum Beispiel, die ist Redakteurin und Kolumnistin bei der Taz. Sie erzählt in ihrem Debütroman »Wovon wir träumen« von einer jungen Frau, die auch Lynn heißt, auch Ende 20 ist. Und deren Mutter ist als junge Frau aus China nach Deutschland gekommen. Die hat dann einen Deutschen geheiratet. Und als dann Lins chinesische Großmutter stirbt und in ihrem Heimatdorf, das heute zu der Millionenstadt Shaoxing geworden ist, als sie da beerdigt wird, da beginnt dann Lin nachzudenken, was heißt das eigentlich heute noch für mich, diese Familie in Shanghai, in China zu haben, die ich immer dann nur in den Ferien besuche? Was bedeutet das auch für meine Mutter, dass sie ihre Familie in China da zurückgelassen hat? Und wie wirkt sich das auch auf die Beziehung von Mutter und Tochter aus? Und wie etabliert eben diese Form, die Lin Hirse hier wählt, dieses autofiktionale Nachdenken, auch so ganz bestimmte Motive in diesem Schreiben sind, das erkennt man daran, dass eine Journalistin und Kollegin von Lin Hirse, Laura Svertnia, die ist Redakteurin bei der Taz, dass die einen Debütroman geschrieben hat, der ganz, ganz ähnlich funktioniert. Sein Titel »Auf der Straße heißen wir anders« und da gibt es zum Beispiel auch ein Begräbnis von der Großmutter. Da ist die armenische Großmutter, die wird dann zwar in Bremen beerdigt, aber die Oma, die hat sich eben so ein ganz klassisches, traditionelles, armenisches Ritual gewünscht zu ihrem Begräbnis. Und das bringt dann eben die Ich-Erzählerin auch zum Nachdenken. Wie ist das mit meiner Herkunft? Dann überredet sie ihren armenischen Vater, nach Istanbul zu fahren, von wo aus er nach Deutschland gekommen ist. Und dann recherchieren die da gemeinsam ihre Herkunft.
Recherchieren ist ja schon so ein gutes Stichwort, denn diese beiden Autorinnen sind ja offenbar Journalistinnen. Ist das dann auch mehr so dokumentarisch oder reportierend geschrieben oder versuchen die sich auch literarisch?
Es hat unbedingt in diesen Reiseelementen, ja, so an einen Ort zu fahren, dann da Indizien und Bilder zu suchen, das hat was von so einer journalistischen Reportage. Die Figur Lynn, die sitzt zum Beispiel oder der fällt dann auf, sie sitzt immer bei ihrer deutschen Oma am Tisch mit einer gebügelten Baumwolltischdecke, ja, und bei ihrer chinesischen Oma, da gibt es immer so eine raschelnde Plastiktischdecke und da türmen sich dann auch während des Essens so Gräten oder so ausgelutschte Bohnen irgendwie da auf der Tischdecke. Also es gibt da viele schöne Bilder in beiden Romanen. Ich finde, sie funktionieren aber beide eher im Kleinen. Also es gibt einzelne Szenen, manchmal auch etwas lose Szenen und es gibt keinen so einen großen erzählerischen Zusammenhalt, der wirklich so durch das ganze Buch wirkt.
Also sprachlich eher jetzt nicht so überragend, aber die Perspektive und inhaltlich interessant. Ja, kann man es so zusammenfassen?
Ja, ich fand tatsächlich auch ein bisschen überraschend oder dann auch enttäuschend, wie wenig Kontakt auch die beiden Romane zu anderen Texten suchen. Also gerade, weil die Form so etabliert ist, so viele Vorläufer hat. Da kam es mir doch so vor, als ob eben beide ErzählerInnen ihre Reise nochmal von null anfangen müssen und ja, jeder wieder so alleine anfängt. Also die Form entwickelt, die Form vom Herkunftsroman, die entwickelt sich da nicht so richtig weiter.
Was gibt es denn noch so für Versuche, sich da eben auf literarischer Ebene mit der eigenen Herkunft auseinanderzusetzen?
Also einen autofiktionalen Roman auch in diesem Frühjahr, aber ich finde mit so einem stärkeren Metadreh nochmal, den hat Jannik Hanbiau-Federer geschrieben und in Tao, so der Titel von dem Roman, da recherchiert auch der Ich-Erzähler die Migrationserfahrung hier von seinem chinesisch-indonesischen Vater, aber das passiert total widerwillig. Also der Tao will sich eigentlich so unauffällig einfügen, der nennt sich auch Tobi, ja, fällt weniger auf, hat so einen relativ unspektakulären Verwaltungsjob an der Uni und in der Mittagspause schreibt er immer so Romane. Und da will er sich jetzt eigentlich jetzt so schön in seinem Trennungsschmerz suhlen, also seine Freundin hat ihn gerade verlassen, ne? Er muss aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Aber von außen wird eben immer wieder an ihm so ein Interesse an seinem Migrationserbe herangetragen. Also es geht dann so weit, dass Taos bester Freund Micha, der ist auch Autor und der fängt dann an, über Taos Herkunft zu schreiben. Also mit so einer Figur, die Tao ganz ähnlich ist. Und da sagt Tao dann, also da jetzt reicht's. So, ja, das klingt hier nach kolonialer Selbstentlastung, dein Plot, schreibt er dann Micha. Und das also ist so ein richtiger Meta-Kommentar eigentlich auch über diesen Hype an Herkunftsromanen. Also das hat mir gut gefallen und der Tao, der beginnt dann tatsächlich diesen Herkunftsroman so als Roman im Roman, den wir dann immer auch so zwischendurch lesen. Und Jannik Hanbiau-Federer, der Autor, der schreibt so wirklich ganz, ganz fein geschliffene Sentenzen, also ganz kleine, intensive Szenen und die springen so sehr kunstvoll immer in Zeit und Raum und gerade in dieser fragmentarischen Form und auch in so einer komplexen Form, die Platz lässt neben dem Herkunftsthema auch für ganz viele andere Themen. Die hat mich erinnert an einen anderen Roman aus dem Frühjahr von Jade Yasemin Önder. Ihr Debütroman heißt Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Und der erzählt auch unter anderem von einem türkischen Vater und seiner lauten Familie, von einer deutschen Mutter und ihrer verbitterten Familie. Aber es geht eben auch zum Beispiel um Essstörungen der Ich-Erzählerin, es geht um sexuelle Gewalt und es gibt dann auch immer wieder so fantastische Elemente. Also die Ich-Erzählerin erzählt dann, sie ist auf so einer grünen Wiese aufgewachsen, die Möbel stehen auf Grashalm und der sehr dicke türkische Vater, der wiegt 374 Kilo. Also so kein realistischer Herkunftsroman, sondern ja immer wieder so was Fantastisches. Es gibt auch viele intertextuelle Verweise und der Roman springt eben auch so ganz abgefahren, so durch Zeitraum, durch Realität, Fiktion, also ganz irre.
Und wie liest sich das? Weil da sowas kann ja auch ganz schön mühsam werden, wenn das so total fragmentiert ist.
Ja, tatsächlich bei Jade Yasemin Önder, da muss man ein bisschen arbeiten beim Lesen. Und deswegen würde ich zum Abschluss auch gerne noch so zwei Romane erwähnen, die auch von Herkunft erzählen, aber ganz anders funktionieren. Und zwar funktionieren die so als richtig mitreißende, packende Story. Einmal ist das Fatma Aydemirs zweiter Roman Jins. Der ist in diesem Frühjahr auch schon viel beachtet. Der erzählt, wie die Eltern von dieser Familie in den 70er Jahren nach Deutschland kommen. Der Vater ackert dann so richtig am Schmelzofen in einer Metallfabrik. Und die Kinder, die kommen dann teilweise in Deutschland zur Welt, wachsen dann aber alle irgendwann in Deutschland auf und aber diese ganze Migrationserfahrung, also auch diese Rassismuserfahrung, auch Gewalterfahrung, die die Familie, die einzelnen Familienmitglieder in den 90er Jahren dann in Deutschland machen, über den liegt so ein großes Schweigen in der Familie. Und dieser Roman Djinns von Fatma Aydemir, der begeistert, glaube ich, auch wirklich seine LeserInnen. Und ich habe wirklich schon hundertfach so euphorische Kommentare dazu auf Twitter, auf Instagram gesehen, eben weil der nicht so fragmentarisch, auch nicht so formal avantgardistisch ist oder so, sondern weil der so packt in den Perspektiven auch von den einzelnen Familienmitgliedern. Und ganz ähnlich funktioniert tatsächlich mein Highlight, mein Herkunftsroman-Highlight in diesem Frühjahr, Kangal von Jana Jeles-Schendke. Der erzählt von Dilek aus Istanbul. Die ist mit ihren Freundinnen so richtig mittendrin dabei bei den Gezi-Protesten 2013 in Istanbul, wo sich die Menschen für gleichgeschlechtliche Liebe, für Freiheit von Wort und Justiz einsetzen. Und als dann aber 2016 der Militärputsch gegen Erdogan scheitert, da wird es für Dilek richtig gefährlich in der Türkei. Da droht ihr die Verhaftung und sie flieht deswegen nach Deutschland. Und da trifft sie ihre Cousine Ayla. Die ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und für Ayla ist die Türkei, die kennt sie nur so aus dem Sommerurlaub, ist das so ein richtiger Sehnsuchtsort. Also die Menschen sind da so herzlich. Und über Erdogan weiß sie irgendwie gar nicht so viel. Also vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Ihre Eltern unterstützen den auch irgendwie, so scheint's. Und dieses ganze Gefälle zwischen einer jungen demokratischen Stimme aus der Türkei und dann eben diese konservativen nationalen Tendenzen, die es ja auch bei vielen von türkischen Landsleuten dann in Deutschland gibt, die werden hier zu so einem richtig intensiven Austausch zwischen diesen beiden jungen Frauen. Und Anna Jeles-Schendke, die erzählt das aus den zwei Perspektiven der beiden, aus vielen Perspektiven. Und das wird so ein richtig spannender, schnell geschnittener deutsch-türkischer Politroman, Kangal. Den würde ich unbedingt empfehlen.
Okay, also ziemlich viele Bücher, die jetzt sich nochmal auf besondere Weise mit diesem Thema Herkunft, aber auch eben mit diesem Migrationserbe auseinandersetzen. Sehen Sie da irgendwie ein Ende ab oder denken Sie, das geht so weiter, das ist jetzt der neue Trend?
Also ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall weiter, auch was ich schon so auf das Herbstprogramm geschielt habe. Ich sag mal vorsichtig oder hoffe auch so ein bisschen auf so eine Überwindung von dieser Basiskonstruktion des autofiktionalen Romans und ein bisschen mehr hin zur essayistischeren Form oder zu eben dieser mitreißenden Story. Das scheint mir literarisch die produktivere Form und die würde ich auch dann uns allen LeserInnen wünschen.
Also Miriam C. hat Sie hoffentlich begeistert mit diesen Tipps und Sie können das auch nochmal nachlesen. Wir haben eine Liste mit Büchern zusammengestellt, über die wir gerade gesprochen haben und die finden Sie auf unserer Website deutschlandradio.de. Vielen Dank, Miriam C., für diesen Überblick. Danke.